Haben alle ein Skript heute Nachmittag bekommen? Wer nicht, Hand hoch. Also, da gibt's noch. Gut. Heute Nachmittag möchten wir uns mit den 15 Stufenlieder beschäftigen. Das sind die Psalmen 120 bis 134. Die bilden zusammen eine geschlossene Einheit. 15 Psalmen, so sind betitelt mit Stufenlieder. Oder man könnte übersetzen, Lieder der Hinaufzüge. Im hebräischen Text steht immer dieser Ausdruck Shir Ma'alot. Es handelt sich dabei um Gesänge, die während der drei großen Hinaufzüge nach Jerusalem, nämlich zum Passa, zum Pfingst und zum Läutenfest, gesungen wurden. Nach 2. Mose 23, 17 war ja jeder männliche Israelit verpflichtet, unbedingt in Jerusalem zu erscheinen bei diesen Festen. Für die Frauen war es nicht verpflichtend, weil die oft auch mit kleinen Kindern beschäftigt waren, so Umstände halber nicht möglich war. Sie durften auch gehen, aber waren nicht verpflichtet. Diese Gesänge wurden jeweils unter Flötenbegleitung gesungen auf den Reisen. Die Flötenbegleitung, die hat man hergeleitet aus Jesaja 30 und das mit vollem Recht. In Jesaja 30 geht es im Zusammenhang um die Wiederkunft des Messias zum Gericht. Und dann wird beschrieben, wie der Überrest Israels dann aber Freude haben wird, wenn der Messias kommt. Und diese Freude wird verglichen mit der Freude, die man hatte jeweils bei den Hinaufzügen zu den großen Festen. Ich lese Jesaja 30, 29. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Also die Freude bei der Wiederkunft Christi, die hier beschrieben wird ab Vers 27, die wird verglichen mit der Freude, die das Volk jeweils hatte bei den Hinaufzügen nach Jerusalem. Wenn sie gingen zu dem Berg des Herrn, das ist der Tempelberg in Jerusalem, der Berg Zion oder Moria. Und da wird gesagt, nicht nur zum Berg des Herrn, sondern auch zum Felsen Israels. Dies darum, weil der höchste Punkt des Tempelberges ist ja dieser Fels, der sich heute in der Omar-Moschee befindet. Und darauf war das Allerheiligste gebaut, im ersten und im zweiten Tempel. Darum also die Reise zum Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Und hier wird eben gesagt, Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn. Von daher war das üblich, insbesondere zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit der Evangelien, dass man diese Gesänge mit Flötenbegleitung unterstützte. Und wie es auf dem Blatt steht, der Herr Jesus hat von seiner Jugend an diese Lieder mitgesungen, wenn er auch zu diesen obligatorischen Festen nach Jerusalem hinaufreiste. In Lukas 2 wird ja von dem 12-jährigen Jesus gesprochen. Ich lese Lukas 2, 41. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war und sie nach Jerusalem hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Festes, und die Tage vollendet hatten, blieb, als sie zurückkehrten, der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Im Judentum, zur Zeit der Evangelien, wurde ein Jude mit 13 Jahren als volljährig betrachtet. Mit 13 Jahren machte man die Bar Mitzwa. Das ist das Fest, wo ein Kind ein Sohn des Gebots wird. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gebots. Ein großes Fest, wo gewissermaßen das Kind den Übergang schafft zum Erwachsenenalter. Und noch heute, wenn in orthodoxen Familien das gefeiert wird, der Vater betet dann und dankt Gott, dass er jetzt entbunden wird von seiner Verpflichtung für seinen Sohn. Denn ab 13 erwartet man, dass ein Mensch nun aus freier Entscheidung die Gebote Gottes einhalten will. Ist doch interessant so bei der Beurteilung unserer Teenies. Wann sind die als verantwortlich vor Gott zu sehen? Nun, man macht es aber so, dass man also ab 13 mit der Bar Mitzwa verpflichtet war, an diese Feste zu gehen. Aber es war üblich, dass man schon ein bisschen vorher begann, sagen wir mit 12 Jahren, um die Kinder auf diese neue Zeit einzugewöhnen. Und das ist interessant, weil wir eben in Lukas 2, 41 den 12-jährigen Jesus haben, der nun auch mit den Eltern zum Fest hinaufgeht. Verpflichtend war es zwei Tage, die zwei hochheiligen Tage der Passawoche. Dann durfte man nach Hause gehen, aber wir sehen, der Knabe Jesus blieb dann weiter in Jerusalem, weil er die ganze Passawoche fertig machen wollte. Also nicht nur die obligatorischen Tage, sondern die ganze Woche. Und die Eltern gingen nach Hause und kamen dann voll Sorge wieder zurück und fanden ihn im Tempel. Dort war er zu Hause. Und das macht nun also deutlich, wenn der Herr Jesus von Nazareth her diese große Reise gemacht hat nach Jerusalem, dann hat er dieses Stufenliedersingen natürlich immer wieder mitgemacht. Und das war üblich, alle Jahre dreimal. Wir sehen das auch sehr schön aus Psalm 122, wie die Thematik eben um dieses Hinaufgehen kreist. Psalm 122, ein Stufenlied oder ein Lied der Hinaufzüge von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden deinen Toren stehen, Jerusalem. Und so weiter. Und wir sehen, der Herr Jesus als 12-Jähriger im Tempel hat seinen Eltern, die besorgt ihm sagten, was hast du uns angetan, dass du da geblieben bist? Sorge, dann sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich in den Dingen sein muss, die meines Vaters sind? Ihr liebt das Haus Gottes. Das ist genau diese Freude von Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Da war ihr zu Hause. Diese Stufenlieder sind nur zum Teil mit Angaben der Autoren versehen. Vier dieser Psalmen stammen von David, ausdrücklich von David. 122, 124, 131, 133. Und einer stammt von Salomo. Das ist der Psalm 127. Salomo hat ja über 1000 Lieder gedichtet. Das berühmteste ist das Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Aber eben, er hat auch ein Shir Ma'alot, ein Lied der Hinaufzüge, gedichtet. Und das haben wir auch hier in der Bibel. Die anderen Lieder sind ohne Angabe eines Autors. Es wird also deutlich, die 15 Stufenlieder sind zwar nicht von einem Autor verfasst, und dennoch bilden sie eine Einheit. Weil eigentlich ein einziger Verfasser dahinter steckt, und das ist Gott selber, dahinter steht. Das ist Gott selber. Die Gesamtthematik, werden wir sehen, dieser Stufenlieder hat folgendes Ziel. Es geht letztlich darum, die glückliche Gemeinschaft des Volkes Gottes im Tempel zu Jerusalem mit dem Herrn und untereinander. Jetzt ein paar technische Erklärungen zu dem Ausdruck Stufenlieder. Wie gesagt, es steht Ma'alot, das ist die Mehrzahl von Ma'ala, Einzahl. Dieses Wort kann bedeuten Treppe, Hinaufzug und daneben die Mehrzahl Hinaufzüge. Dieser Ausdruck Ma'ala in der Einzahl kommt in Esra 7, Vers 9 vor. Und dort geht es um Esra, er war in Babylon und wollte zurückkehren mit vielen anderen Juden nach Jerusalem zum Berg Zion. Und in diesem Vers, Esra 7, Vers 9, wird gesprochen von diesem Hinaufzug von Babylon aus dem Irak nach Jerusalem hinauf. Und das wird mit diesem Wort Ma'ala bezeichnet. Und so wird deutlich, also dieses schiere Ma'alot, dieser Ausdruck schiere Ma'alot sollen wir übersetzen, nicht unbedingt mit ein Treppenlied, sondern noch besser als ein Lied der Hinaufzüge oder ein Wallfahrtslied. Wobei Wallfahrt, das hat für mich sehr schlechte Assoziationen. Also ich bleibe lieber bei ein Lied der Hinaufzüge. Aber diese Doppelbedeutung Treppe ist interessant, weil im Tempel in Jerusalem zur Zeit der Evangelien, zur Zeit des Herrn Jesus, gab es im Frauenvorhof, das war der größte der inneren Vorhöfe, gewissermaßen die Synagoge unter freiem Himmel. Da fanden die großen Gottesdienste im Tempel statt. Dieser Frauenvorhof hatte ein Podium vorne mit 15 halbkreisförmigen Treppen. Über die kam man empor zum Israelvorhof und dann zum Priestervorhof, wo der Altar war. Durch das gewaltige Nikanortor. Auf diesen 15 halbkreisförmigen Treppen befanden sich an diesen Festen der Priesterchor und das professionelle levitische Tempelorchester. Dort haben sie also die Psalmen gesungen und man hat das extra so gebaut, diese 15 Treppen in Analogie zu den 15 Treppen oder Stufenliedern in den Psalmen. Eben, man kam ja hinauf nach Jerusalem, um dort diese Feste zu feiern und die Reisemusik war eben Psalm 120 bis 134. Jetzt wollen wir uns mal fragen, bevor wir zu den Details gehen, so in der Übersicht, für wen sind eigentlich die Stufenlieder geschrieben? Erstens, sie sind geschrieben worden für die Periode des ersten und zweiten Tempels. Ja, eben für die Zeit, als es in Jerusalem einen Tempel gab. Das heißt, circa 1000 vor Christus. Denn im 10. Jahrhundert hat ja Salomo den ersten Tempel gebaut. Bis ins Jahr 70 nach Christus, da haben die Römer den zweiten Tempel verwüstet. Und seither hat das jüdische Volk keinen Tempel mehr. Also in dieser Periode waren diese Stufenlieder ganz wichtig, denn das waren die Reiselieder zum Tempel. Für diese Zeit waren diese Psalmen geschrieben. Aber nicht nur. Sie haben eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Das ist zweitens in der Periode nach der babylonischen Gefangenschaft. Die babylonische Gefangenschaft dauerte ja von 605 bis 538 vor Christus. Und dann 538 vor Christus, da wurde das babylonische Reich erobert durch die Perser und Meder. Der damalige persische König Kores, Esra 1 beschreibt das, hat den Juden die Erlaubnis gegeben, aus der Gefangenschaft zurückzukehren nach Zion. Das haben also viele Tausende von Juden damals wahrgenommen. In mehreren Etappen sind Tausende zurückgekehrt aus Babylonien, Persien nach Jerusalem. Und für diese Zeit haben natürlich diese Psalmen eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Heraufziehen aus der Gefangenschaft, wieder zurück nach Zion. Nach diesen Jahrzehnten der Entfremdung vom Tempel. Aber jetzt haben diese Stufenlieder erst recht eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das war ja damals die Rückkehr von einigen Zehntausenden von Juden aus Babylonien, Persien. Aber was erleben wir heute? Heute erleben wir eine Rückkehr des jüdischen Volkes aus allen 5 Kontinenten ins Land der Väter. Und nach Zion. Also haben diese Psalmen eine ganz besondere Bedeutung für diese Rückkehr des jüdischen Volkes aus über 140 Ländern in unserer Zeit. Ich habe geschrieben auf dem Blatt, ab 1882 rechnet man die erste Aliyah. Eine Aliyah, das ist das hebräische Wort für Rückkehr nach Zion. Aliyah heißt wörtlich Hinaufzug. Und wir merken vielleicht, das ist die gleiche Wurzel wie in dem Wort Ma'ala. Ma'ala heißt Treppe oder Hinaufzug. Und Aliyah ist ein anderes Wort mit der gleichen Wurzel für Hinaufzug nach Zion, nach Jerusalem. Die erste Einwanderungswelle von Juden in moderner Zeit fand statt 1882, damals als Folge der massiven Judenverfolgung unter den letzten Zaren in Russland. Die haben sich gesagt, was können wir tun? Wir werden überall in der ganzen Welt verfolgt. Und das schon 2000 Jahre fast. Wir kehren zurück nach Palästina. Und das hat also einen Einwandererstrom aus dem Norden ins Land der Väter gegeben. Dann kam eine zweite Aliyah, eine dritte Aliyah und so weiter. Bis heute sind nun Millionen zurückgekehrt. Also wir sehen, dieser Hinaufzug heute in der modernen Zeit ist eigentlich noch viel gewaltiger als der damalige Hinaufzug nach der babylonischen Gefangenschaft. Und so haben also diese Psalmen prophetisch erst recht unsere Zeit im Visier, wo es darum geht, dass das jüdische Volk wieder nach Zion zurückkehrt. Aber damit ist die Bedeutung der Stufenlieder natürlich nicht erschöpft. Denn diese Psalmen haben genauso eine wichtige Bedeutung für die Gemeinde Gottes, also für die Periode der Gemeinde Gottes, der Kirche Gottes, ab Pfingsten 32 nach Christus. Damals in Apostelgeschichte 2, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist ja die Gemeinde erst entstanden. Und sie besteht hier auf Erden bis zur Entrückung, wenn Jesus Christus wiederkommt für die Gemeinde. Warum können wir sagen, die Stufenlieder sind für die Gemeinde geschrieben? Ganz einfach, weil es in Römer 15, Vers 4 heißt, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist ein ganz wichtiger Vers, um zu zeigen, was die Bedeutung des Alten Testamentes ist für Christen. Denn der Römerbrief richtet sich ja an die Gemeinde, an die Kirche in Rom. Kapitel 1. Und da wird gesagt, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Man kann also sagen, das Alte Testament ist unter anderem speziell für die Christen geschrieben worden. Und es soll uns eben Mut machen, auszuhalten, eben ausharren, bewirken. Es soll uns ermutigen, damit wir wirklich Hoffnung haben auf Gott. Und in diesem Sinn wollen wir eben auch die Stufenlieder anschauen. Was bedeuten sie für uns? Was haben sie uns zu sagen? Aber es ist wichtig, dass wir eben diese verschiedenen Ebenen der Bedeutung der Stufenlieder unterscheiden. Und dadurch werden wir nicht so schnell einen Wurstsalat machen. Das ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden, um zu wissen, wo gehört was hin. Ein weiterer Punkt. Wir finden in diesen 15 Psalmen besondere Stichwörter, die in diesen 15 Psalmen gehäuft vorkommen. Und die gilt es besonders zu beachten, weil die helfen uns zu sehen, was ist eigentlich wichtig, worum geht es in diesen Psalmen. Das sind zum Beispiel die Wörter Segen oder Segnen. Manchmal ist das Wort übersetzt mit Preisen, aber es ist dasselbe. Auf Hebräisch Berech ist Segnen als Verb oder Preisen. Und Beracha, das ist der Segen. Also diese Wörter kommen 10-mal vor in diesen Stufenliedern. Dann haben wir das Wort Shalom. Es ist manchmal übersetzt mit Frieden, manchmal mit Wohlfahrt. Das ist aber immer das gleiche Wort. Ich habe immer auf dem Blatt angegeben, genau wo das Wort, in welchen Psalmen und Versen es vorkommt. Aber dazu kommt, dass 5-mal auch das Wort Jerusalem vorkommt. Und wir merken, das Wort Shalom steckt ja in diesem Namen drin. Jeru heißt Gründung, Shalayim, also haben wir wieder diese Wurzel Shalom, die mit Frieden zu tun hat. Und einmal wird der Name Salomo erwähnt, Shelomo, eben im Titel von Psalm 127, das heißt Mann des Friedens oder der Friedliche. Oder Fritz, das ist Fritz, ja. Fritz kommt ja von Friede, ist der Friedliche. Also Salomo auf Deutsch ist Fritz. Also so haben wir dieses Stichwort oder diese Wurzel 13-mal. Das ist doch wirklich auffällig. Ich habe dann auf dem nächsten Punkt alle Stellen angegeben, wo Jerusalem, eben Jerusalem, Stadt des Friedens, in diesen Psalmen erwähnt wird namentlich. Des Weiteren wird Zion 7-mal erwähnt. Zion ist der Name des Tempelberges in Jerusalem. Oft in der Bibel hat dann Zion auch die Bedeutung der ganzen Stadt, weil gewissermaßen die ganze Stadt durch den Tempelberg charakterisiert ist und dadurch die Bedeutung bekommt. Also alle Stellen, wo Zion vorkommt. Auffällig sind die Gottesnamen. Es lohnt sich, wenn man etwas liest, speziell auf die Gottesnamen zu achten. In diesen Psalmen wird Gott 47-mal Yahweh, das ist der Herr mit Großbuchstaben, wörtlich der Ewige, der Unwandelbare, 47-mal wird er genannt. Aber der Name Gott, Elohim, kommt nur 2-mal vor. Das ist wichtig, weil man kann als Regel sagen, Elohim ist der Name für Gott, der Schöpfer und Erhalter des Weltalls ist. Darum heißt es in der Schöpfungsgeschichte immer, und Gott sprach. Im Anfang schuf Gott, Elohim, die Himmel und die Erde. Aber Yahweh ist der Name, den Gott annimmt, wenn er in Beziehung zu Menschen tritt. Es ist auch der Name des Bundesgottes. Gott stellt sich ganz speziell Mose gegenüber vor als Yahweh, wenn es darum geht, dass er mit Israel einen Bund schließen wollte am Sinai. Also Yahweh ist der Name des Gottes, der mit den Menschen Gemeinschaft haben will. Übrigens, darum wird in 1. Mose 2, wo ja die Erschaffung des Menschen und die Gebote der Mensch bekommen hatte, wird Gott dort immer Jahwe genannt. Allerdings kombiniert, es heißt immer der Herr Gott, weil er ja auch der Schöpfer ist. In 1. Mose 2 ist es immer noch Gott, Elohim, aber weil er so speziell in Beziehung zum Menschen tritt, eben Jahwe. Es ist wahrscheinlich einigen bekannt, in der Bibelkritik, in der liberalen Theologie, hat man das als Anlass genommen, um zu sagen, 1. Mose 1 ist von einem anderen Autor geschrieben worden als 1. Mose 2. Das stammt gar nicht von Mose. Aber das kam nur auf durch ein Unverständnis für die Bedeutung der Gottesnamen. Hätten sie das verstanden, ein geistliches Verständnis gehabt für die Gottesnamen, dann hätten sie gemerkt, nein, Mose hat den Ausdruck Elohim benutzt in Kapitel 1, weil es um den Schöpfer und Erhalter geht. Und in Kapitel 2 hat er dann noch den Namen Jahwe hinzugefügt, weil es dort speziell um den Menschen und Gottes Beziehung zum Menschen geht. Also, was bedeutet das? In den Stufenliedern ist es ganz wichtig, hier geht es darum, dass Gott mit seinem Volk eine Beziehung haben möchte. Es geht um den Gott, der sich erinnert an all seine Versprechungen, die er gegenüber Israel abgelegt hat und die er erfüllen will. Das steht im Vordergrund. Dann sind die Stichwörter wie behüten, wachen, Wächter wichtig. Die Wurzel Shamar kommt 12 Mal vor. Ich habe auch da wieder alle Stellen aufgeführt. Also irgendwie ist das Thema, dass Gott wacht und behütet, ganz wichtig. Und weiter ein Stichwort, Psalm 126, Vers 1, da kommt das Stichwort vor, die Gefangenschaft wenden. Oder noch besser übersetzt, das Schicksal, das Geschick wenden. Es geht dort, 26, 1, um das Schicksal Zions, als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Der Ausdruck das Schicksal wenden, das Schicksal Israels wenden, das Schicksal Judas wenden, Fachausdruck in der Prophetie und weist immer darauf hin, auf die letzte Phase, wenn Gott Israel endgültig befreien wird, im Blick auf die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Ich habe alle Stellen aufgeführt aus dem Alten Testament, wo dieser Ausdruck vorkommt. Aber hier haben wir den Ausdruck, die Gefangenschaft oder das Schicksal Zions wenden. In den Stufenlieder geht es also darum, letztlich um die Befreiung des Tempelberges. Die endgültige Befreiung des Tempelberges. Und das ist natürlich jetzt hochaktuell. Denn womit beschäftigt sich heute die Weltpolitik? Jetzt geht es um den Tempelberg in Jerusalem. Die Palästinenser wollen absolut nicht nachgeben und damit auch die ganze muslimische Welt von vielleicht 1,5 Milliarden Menschen. Die sind absolut nicht bereit, Zion den Juden zu lassen. Und die ganze Welt ist gezwungen, heute Stellung zu nehmen. Und das jüdische Volk sagt, und wir wollen Zion nicht gehen lassen. Das heißt also, die ganze Welt muss sich heute mit der Frage des Tempelberges auseinandersetzen. Und darum, unser Thema ist also hochaktuell. Es geht um die Wende des Schicksals des Tempelberges Zion. Nun, wenn wir gesehen haben, dass Jerusalem eine so wichtige Rolle spielt in diesen Psalmen, dann müssen wir uns fragen, warum? Und damit verbunden, was ist die Bedeutung des Tempels in Jerusalem, dieses einen Tempels? Und was ist die Bedeutung, wenn das ganze Volk Israel dort versammelt sein soll? Israel hat ja kein Recht, mehr als einen Tempel zu haben. Das wird 21 Mal betont im 5. Buch Mose. Ein Ort, den Gott ausersehen wird für die Opfer. Warum? Ein Tempel sollte als Zeugnis da sein für den einen wahren Gott. Darum wird gesprochen über das Haus Gottes. Es gab nicht die Gotteshäuser. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Oder Vers 9. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Und so weiter. Ein Haus als Zeugnis für den einen wahren Gott. Es wird immer über das Haus gesprochen, das Tempelhaus. Weiter, in Jerusalem sollte ein geeintes Volk beieinander sein, als Zeugnis für den einen wahren Gott. Das heißt, die Einheit des Volkes Gottes sollte hinweisen auf den einen wahren Gott. Dazu Psalm 133, das kennen wir wahrscheinlich alle ganz gut. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. In Jerusalem soll das ganze Volk versammelt sein und diese Einheit des Volkes sollte ein Zeugnis sein für den einen Gott. Und wenn wir das neutestamentlich sehen, im Blick auf die Gemeinde, der Herr Jesus hat ihm in seinem Gebet in Johannes 17, als die Schatten des Kreuzes auf ihn gefallen waren, so zum Vater gesprochen. Johannes 17, 21. Er bittet für sie, für die Gläubigen, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und Vers 23, nein, Vers 22 doch schon. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien. Gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Also wir sehen, die Einheit unter den Gläubigen soll ein Hinweis sein auf die Einheit in der Gottheit. Und schauen wir im Psalm 124, Vers 4 wird auch gesprochen in Verbindung, 122, Vers 4, in Verbindung mit dem Hinaufgehen nach Jerusalem, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel zu preisen den Namen des Herrn. Also es sollte ein Zeugnis sein für das Volk Gottes, das mit dem einen Gott verbunden ist. Und noch etwas. Jerusalem sollte als vereinigte Stadt ein Zeugnis sein für den einen wahren Gott. Psalm 122, Vers 3. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich vereinigte Stadt. Vielleicht heißt das in ihrer Übersetzung in sich geschlossene Stadt. Noch besser ist in sich vereinigte Stadt. Der hebräische Ausdruck hat nichts zu tun mit dem Schließen, aber mit dem Verbinden, Vereinigen. Nun, das ist natürlich sehr interessant für uns. Denn Jerusalem ist eine geteilte Stadt geworden seit dem Unabhängigkeitskrieg 1948-49. Die UNO wollte ja, dass Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg internationalisiert wird und nicht dem jüdischen Volk gehören sollte. Nur West-Jerusalem sollte Israel gehören. Dann wurde der Staat ausgerufen am 14. Mai, am Abend. Und unmittelbar darauf kam es zu einer Invasion von etwa 7 Nationen. mit voll ausgerüsteten offiziellen Armeen, während Israel damals kaum schwere Waffen hatte, also kaum eine voll organisierte Armee hatte. Die Untergrundarmee von vorher wurde quasi jetzt die offizielle Armee. Und in diesem Krieg hat dann Jordanien den Tempelberg Ostjerusalem an sich gerissen und annektiert. Also nicht besetzt, sondern die haben das annektiert. Obwohl die UNO damals sagte, es soll internationalisiert werden. Und die Juden haben das damals akzeptiert. Weil sie nahmen, was sie bekommen konnten. Und darauf wurde Jerusalem durch eine Mauer getrennt, wie Berlin. In der weiteren Zeit war es absolut verboten für einen Juden, auch nur besuchsweise an die Klagemauer zu gehen, um dort zu beten. Jerusalem war eine geteilte Stadt. Und erst im Sechstagekrieg 1967, als die muslimischen Nationen beschlossen hatten, jetzt, also im Nahen Osten, jetzt soll Israel endgültig vernichtet werden. Und das wurde übrigens so beschlossen im Hotel Palestine in Alexandria. Damals hatte Präsident Nasser, hatte so die Führer in der arabischen Welt eingeladen nach Alexandria, in dieses Hotel Palestine, das er extra bauen ließ für diesen Anlass. Ich war einmal dort und habe da ein Cola getrunken. Ja, aber das war ein komisches Gefühl, echt. Nicht, weil es Cola war, aber vor diesem Hotel zu stehen und zu denken, da wurde beschlossen, jetzt schaffen wir Israel endgültig aus der Welt. Und man hat verkündigt über die Massenmedien, jetzt wird ein Blutbad entstehen, sondergleichen. Und dann war Israel gezwungen, den Erstschlag zu machen, um überleben zu können. Das war der Sechstagekrieg, ein Dreifrontenkrieg. In 6 Tagen waren alle Feinde geschlagen, an allen Frontabschnitten. Und der Tempelberg war erobert. Die Mauer wurde abgerissen, Jerusalem wurde vereinigt. Und nun, wenn man das so liest, unter diesem Hintergrund, Psalm 122, Vers 3, Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich vereinigte Stadt, dann hat das natürlich aus unserer Sicht heute eine so tiefe Bedeutung. Und jetzt die Weltpolitik, womit beschäftigt sie sich? Jerusalem soll geteilt werden in einen israelischen Teil und einen palästinensischen Teil. Wobei der Tempelberg, das Herzstück, soll eben im palästinensischen Teil sein. Und die Muslime sagen, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Dieser Berg gehört uns, da haben Juden überhaupt nichts zu suchen. Also unter diesem Hintergrund ist die Jerusalem als vereinigte Stadt, als Zeugnis für den einen wahren Gott, natürlich etwas ganz Hochaktuelles und Herzbewegendes. Also wir sehen ein Tempel als Zeugnis für den einen Gott, ein geeintes Volk als Zeugnis für den einen Gott und eine vereinigte Stadt als Zeugnis für den einen wahren Gott. Ja, jetzt können wir zur Pause. Wir fahren nachher weiter. Die Stufenlieder sprechen sehr viel über Israels Leiden. Einmal wird, wie wir noch sehen werden, im Psalm 133, allerdings in bildlicher Sprache, über die Spaltung Israels gesprochen. Nach dem Tode Salomo ist ja am Ende seines Lebens von Gott weggekommen und Israel ist ihm auf dem Weg gefolgt, wurde als Gericht Gottes Israel zertrennt in 10 Stämme im Norden und in die 2 Stämme im Süden. Das war ein Gericht Gottes, aber bedeutete Leiden für... Dann wird in diesem Psalmen gesprochen über Israels Zerstreuung unter die Völker. Nicht wahr? Bereits damals bei der babylonischen Gefangenschaft wurde das jüdische Volk weggeführt in den Irak, aber nach einigen Jahrzehnten durften sie zurückkehren. Die 10 Stämme im Norden hingegen, die wurden schon ab 721 vor Christus weggeführt nach Assyrien und zerstreut. Und noch schlimmer, im Jahr 70, also keine 40 Jahre nach der Kreuzigung, da wurde Jerusalem zerstört und das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut. Und zwar in einem jahrhundertedauernden Prozess. Also das Thema Zerstreuung des Volkes wird uns beschäftigen. Dann finden wir in diesen Psalmen auch das Thema der Verfolgung Israels. Wenn wir denken, seit dem Jahr 70 bis heute sind 13 Millionen Juden umgekommen. Also Verfolgung durch alle Jahrhunderte hindurch. Und dann Spott und Verachtung. Psalm 123. Das war ja auch ein Thema, das das jüdische Volk begleitet hat. In der Zerstreuung, in den Verfolgungen, dieser ausgesprochene Judenhass, diese Verachtung des von Ghetto zu Ghetto wandernden, heimatlosen Juden. Aber wir werden auch sehen, besonders Psalm 130 beschäftigt sich mit der Sündenlast des Volkes Gottes und den Leiden, die damit verbunden sind. Jetzt gehen wir einfach Psalm für Psalm durch. Ich lese zunächst Psalm 120. Den habe ich betitelt mit Die jüdische Not in der russischen und arabischen Diaspora. Diaspora ist der Fachausdruck in der Geschichte für jüdische Zerstreuung. Psalm 120, ein Lied der Hinaufzüge. Zu dem Herrn rief ich in meine Bedrängnis, und er erhörte mich. Der Herr, Herr, errette meine Seele von der Lippe der Lüge, von der Zunge des Truges. Was soll man dir geben und was dir hinzufügen, du Zunge des Truges? Scharfe Pfeile eines Gewaltigen samt glühenden Kohlen der Ginster. Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden. Shalom. Auf Hebräisch. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Der Psalm beginnt mit Dank für die Rettung aus den Nöten. Die Stufenlieder beginnen also bereits mit dem Vorausblick, wie Gott schließlich Israel befreit. Er erhörte mich. Dann die Verse 2 bis 4 eigentlich, beschäftigen sich mit dem Problem der Lüge. Wie Israel unter der Lüge seine Feinde zu leiden hat. Und die Verse 5 bis 7 beschäftigen sich mit dem Problem des Friedenshasses und des Krieges, unter dem Israel zu leiden hat. Diese Lügenzunge wird verglichen in Vers 4 mit scharfen Pfeilen, und zwar Pfeile von glühenden Kohlen der Ginster. Die Ginster hat ein Holz, das überdurchschnittlich lange brennt. Also der Brennwert ist höher als das durchschnittliche Holz. Und so wird das Holz, diese scharfen Pfeile gewissermaßen, als brennende Pfeile von Ginsterkohlen verglichen. Jetzt haben wir den Ausdruck mäßig in Vers 5. Wehe mir, dass ich weile, wörtlich im Hebräischen, dass ich als Fremdling weile, in mäßig. Da haben wir also die Zerstreuung Israels. Was ist mäßig? Das kommt schon vor in 1. Mose 10, Vers 2. Ist einer der Söhne, mäßig war einer der Söhne von Japhet. Die Japhetiten sind ja hauptsächlich nach Europa ausgewandert, nach der Sintflut. Und mäßig kennt man aus der Geschichte als die Moskowiter. In der Antike kannte man diesen Stamm als Leben zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Und die Moskowiter sind einer der Stämme, die das spätere Russland dann gebildet haben. Auch die Tobeliter zum Beispiel, das ist Tubal, kennt man auch aus 1. Mose 10. Das sind Völker, die also zu den Vorfahren der Russen gehören. Sehr wahrscheinlich geht der Städtename Moskau, MSK, zurück auf diesen Stammesnamen Mesech. Oder ursprünglich haben wir es in Hebräisch ausgesprochen als Meshek. Moskau, Meshek. Gut. Übrigens wird ja auch der Angriff in der Endzeit in Hesekiel 38 aus dem äußersten Norden bezeichnet als Mesech und Tubal. Das sind also wieder diese Stämme, die an der Wurzel des russischen Volkes liegen. Und von dort her wird in der Endzeit dann noch ein massiver Angriff auf Israel kommen. Das so nebenbei. Aber jetzt haben wir hier diese Aussage, wehe mir, dass ich weile in Mesech. Da haben wir speziell die Zerstreuung unter dem russischen Volk im Visier. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass ein ganz besonders großer Teil der Juden, die sind ja ins russische Gebiet zerstreut worden, beziehungsweise in das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, das dann unter russischer Herrschaft stand. Und ich habe auch erklärt, dass die erste Einwanderung, die erste Aliyah 1882 von Russland her gekommen ist. Die haben sich damals so sagen können, wehe mir, dass ich weile in Mesech, wo sie dauernd Hass und Lug über sich gehen lassen mussten. Lug, dass es zum Beispiel eine zionistische Verschwörung gäbe und dass man darum die Juden hassen müsste. So wurde dauernd gelogen gegen das jüdische Volk. Und wenn man heute bedenkt, der größte Teil der Einwanderung in Israel kommt aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Also dieses Mesech hat es schon in sich. Dann haben wir aber weiter Kedar. Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Kedar ist ein arabischer Stamm, der von Ismael herkommt. 1. Mose 25, Vers 13. Also Kedar steht speziell für die arabischen Völker. Und dabei ist es ja interessant, dass der Islam kommt aus den arabischen Stämmen in Saudi-Arabien. Muhammad selber betrachtete sich als ein Nachkomme von Ismael. Und darum ist im Islam eben Ismael so wichtig, im Gegensatz zu Isaak. Es ist eigentlich ein Erbstreit. Gott hat das Land Israel Isaak zugesprochen und nicht Ismael. Und damit auch den Tempelberg. Aber Ismael möchte gerne den Tempelberg besitzen und um keinen Preis an Isaak zurückgeben. Es ist interessant, dass übrigens auch im Jahr 70 nach Christus, als der Judenstaat zusammengeschlagen wurde durch die Römer, da hat es Fluchtwellen gegeben von Juden, die entkommen konnten, nach Saudi-Arabien. Die haben sich also dort unter den arabischen Stämmen angesiedelt, übrigens in Medina. Das frühere Yathrib, das war ja die Stadt, die dann besonders wichtig war bei der Entstehung des Islam. Yathrib, Medina, die Stadt des Propheten, des falschen Propheten Muhammad, die beinhaltete 3 israelitische jüdische Stämme und nur 2 arabische. Also die Stadt war ganz stark jüdisch geprägt. Und diese Juden wollten sich dann dem Islam nicht unterwerfen und deshalb wurden diese Stämme einer nach dem anderen vertrieben und der letzte wurde brutal liquidiert. Also die Männer wurden abgeschlachtet und Frauen und Kinder wurden versklavt und so weiter. Ganz, ganz schlimm. Also da haben wir diese Not, wehe mir, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Aber nicht nur in den ismailitischen Gebiet selber direkt waren Juden in der Zerstreuung, sondern der Islam hat sich ja in den ganzen, im ganzen Nahen Osten und Nordafrika sehr schnell verbreitet und hat den Islam diesen Völkern aufgezwungen, wo sie nicht freiwillig das annehmen wollten, und damit auch die arabische Sprache überall eingeführt. Wenn man heute spricht von Arabern, dann heißt das nicht, dass die alle miteinander verwandt sind, aber dass die alle arabisch sprechen. Und die sind gewissermaßen alle dominiert worden durch Ismail. Und in der ganzen islamischen Welt, die durch Ismail gekennzeichnet ist, und hier symbolisch durch Kedar, also symbolisch stellvertretend, da hat es eine große, große jüdische Gemeinschaft gegeben. Und die auch durch die Geschichte hindurch viel zu leiden hatten von Seiten des Islam. Und die ersten Erfahrungen von Muhammad mit den Juden und gerade auch diese brutale Judenvernichtung in Medina, das hat die ganze spätere islamische Haltung gegenüber den Juden massiv geprägt. Also, wenn man das so liest unter diesem Hintergrund, dann hat dieser Vers schon viel zu sagen. Mesech und Kedar. Und dann sagt der Psalmist, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Der Islam ist gekennzeichnet durch Liebe zum Krieg. Es ist eine kriegerische Religion. Darum in der islamischen Lehre wird die Welt eingeteilt in Darul Islam. Das ist das Gebiet, das der Islam erobert hat. Wörtlich Haus des Islam. Der Rest der Welt heißt Darul Harb, das heißt das Haus des Schwertes. Der ganze Rest der Welt ist noch durch das Schwert zu erobern. Und als Beweis für die Richtigkeit der Religion wird der Erfolg, der militärische Erfolg des Islam in der Vergangenheit wesentlich gezeigt. Und da sagt der jüdische Psalmist oder der israelitische Psalmist, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden, die Shalom hassen. Ich will nur, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Wir gehen weiter zum nächsten Psalm. 121. Ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels nicht schlummert, noch schläft er. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Nicht wird die Sonne dich stechen des Tages, noch der Mond des Nachts. Der Herr wird dich behüten vor allem Übel. Er wird behüten deine Seele. Der Herr wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir sehen sehr schnell bei diesem Psalm, besonders wenn man es auch so betont, dass es sich lohnt, auf bestimmte Stichworte zu achten. Also wenn man auch an einen Bibeltext oder an irgendeinen Psalm herangeht, es ist wichtig, sich zu fragen, wo haben wir Wörter, die sich besonders oft wiederholen? Und diese Wörter, die können wir dann als Schlüsselwörter erkennen, um so eine Gesamtaussage eines Bibelabschnittes oder eines Psalmes besser erfassen zu können. Darum also, wenn wir so Psalm für Psalm durchgehen, da können wir nämlich auch automatisch lernen, wie legt man die Bibel aus? Wie geht man an einen Bibeltext heran? Wie kann man sich zum Beispiel auch vorbereiten für eine Bibelarbeit, für einen Hauskreis oder für eine Predigt? Also das soll also als Nebeneffekt auch noch vielleicht herauskommen und Anregungen geben. Es geht also darum, wie das Stichwort zeigt, Israel wird von Gott behütet. Das ist ganz wichtig. Ich habe unter Punkt 2 hier geschrieben, behüten, wachen, Wächter. Das ist alles von der Wurzel Shamar auf Hebräisch. Und das kommt 6-mal vor in diesem Psalm. 2-mal kommt das Wort Hilfe vor. Und was hat das zu sagen? Ein Volk, das dauernd durch die Jahrhunderte hindurch gehasst, in aller Welt Verfolgung und Leid erlitten hat, durfte und darf sich abstützen auf Psalm 121. Aber es ist jemand da, der uns als Volk behütet. Und so hat der Herr Jesus gesagt in Matthäus 24, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dieses geschehen ist. Matthäus 24, Vers 34. Das meint hier nicht diese Generation. Nicht wahr? Herr Lindsay hat ja die Berechnung gemacht, eine Generation dauert 40 Jahre. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden, also 40 Jahre. 1988, da ist die Zeit der Wiederkunft Christi. Und es ist nichts geschehen. Und das hat bei so vielen Christen die Enttäuschung, die tiefe Enttäuschung ausgelöst über das Studium biblischer Prophetie, sodass sich viele, viele evangelikale Christen davon abgewandt haben. Ganz enttäuscht. Aber solche Dinge, das wussten wir doch immer, das dürfen wir nicht tun, solche Berechnungen machen. Man soll hier dieses Wort nicht mit Generation, das griechische Wort an sich kann das bedeuten, aber es kann eben auch gleichzeitig bedeuten Geschlecht im Sinn von Volksstamm. Also dieser Volksstamm, damit ist das Volk Israel gemeint, der Feigenbaum von vorher, wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Das ist eine Aussage, die betont, Israel wird nie vernichtet werden können. Obwohl man das dauernd versucht hat. Man hat schon in Ägypten, vor 3.500 Jahren, hat man versucht, dieses Volk auszurotten, indem man alle kleinen Knaben ermordete. Und so durch die ganze 3.500-jährige Geschichte hindurch, denken wir zum Beispiel noch an Haman, der alle Juden von Äthiopien bis nach Indien vernichten wollte. Denken wir an alle Vernichtungen bis ins 20. Jahrhundert, aber nie ist es gelungen. Denn da ist ein Gott, der Israel behütet. Und nun, wenn wir den jüdischen Bezug sehen, dann müssen wir auch immer wieder denken an uns. Dieser selbe Gott ist es, der uns behütet und uns durchs Leben mit all seinen Klippen hindurchführen will. Nun ist es interessant, dass dieser Psalm beginnt mit dem Blick zu den Bergen. Man kann es übersetzen als Frage oder als Aussage. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Oder von woher mir Hilfe kommen wird. Nun, die Aussage, als Aussage ist das sehr bedeutsam. Denn bestimmte Berge spielen in der Geschichte Israels im Blick auf die Rettung und Bewahrung eine große Rolle. Nicht wahr, wenn man nach Jerusalem hinaufgeht, auf welche Berge schaut man? Auf den Berg Zion, das ist der Tempelberg. Und dann Nach Osten, das ist der Ölberg. Und dann nach Nordwesten, das ist Golgatha, der Nachbarhügel. Nun, alle diese Hügel haben eine große Bedeutung in der Geschichte Israels. Auf Golgatha hat der Herr Jesus durch das Kreuz Frieden mit Gott gemacht. Und das ist die Grundlage für einen zukünftigen Frieden für Israel. Und das ist die Grundlage, dass Israel, der Überrest Israels in der Zukunft einmal von Gott aus allen Nöten herausgeführt wird. Aber es ist auch die Grundlage für unsere Errettung, das Kreuz von Golgatha. Dann aber der Ölberg, das ist der Berg, wo der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1 aufgefahren ist zum Himmel. Und dort hat er das Mandat, den Auftrag für die Weltmission gegeben. Ein Vier-Punkte-Programm. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Berg der Weltmission. Von dort aus ist die Weltmission zu begründen. Die Millionen von Menschen in allen 5 Kontinenten Rettung durch den Glauben allein gebracht hat. Aber nach Sacharja 14,3 wird der Herr Jesus in der Zukunft als Richter der Welt dort zurückkehren. Ich lese: Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Da kommt der Messias in der Zukunft als Richter der Welt, um Israel aus den letzten Nöten zu befreien. Dann geht der Herr Jesus vom Ölberg hinüber zum Tempelberg Zion, Jesaja 31, Vers 4. Dort haben wir die Fortsetzung, aber wir müssen ein bisschen zurückblättern. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe gegen den, der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem Lärm nicht ergibt. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion, ja, auf seinem Hügel zu streiten. Gleich schwebenden Vögeln, also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Sehen wir, wer hinübergeht geht und kämpft auf Zion, da wird die endgültige Befreiung Zions stattfinden. Also dieser Blick zu den Bergen, der hat's in sich. Und dieser Gott wird bezeichnet als der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Dieser Ausdruck kommt noch zweimal vor in den Stufenliedern und bezeichnet Gott eben als den mächtigen Herrn, der den ganzen Kosmos in seiner Hand hat und darum auch Israel, auch uns bewahren kann. Dann gehen wir zu Psalm 122. Und hier haben wir das Thema Frieden für Jerusalem und den Tempel. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich verbundene oder vereinigte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Ein Zeugnis für Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids. Bittet um den Frieden, Shalom, Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Wohlfahrt, Shalom, sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und meiner Genossen willen will ich sagen, Wohlfahrt, also Shalom sei in dir. Und des Hauses des Herrn um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Wir merken sofort, da ist das wichtige Stichwort Shalom, Wohlfahrt, Frieden, in den Versen 6, 7 und 8. Und dann die Stadt heißt Jerusalem, die dreimal erwähnt wird in den Versen 2, 3, 6. Und darum habe ich als Titel gegeben Frieden für Jerusalem. Und es geht im ersten und im letzten Vers ausgesprochen um das Haus Gottes, das ist ein Tempel. Frieden für Jerusalem und den Tempel. Vers 3 haben wir eigentlich schon betrachtet. Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich vereinigte Stadt. Ich habe schon erklärt, Jerusalem wurde im Unabhängigkeitskrieg 1948-49 getrennt. Getrennt durch eine Mauer wie Berlin, aber 1967 erobert im Sechstagekrieg. Das war ganz dramatisch. Nicht wahr? In den ersten Kriegsstunden hat ja die israelische Armee die Luftwaffe von Ägypten und Syrien weitgehend am Boden vernichtet. Und zum Teil sogar im Irak. Die sind also mit Flugzeugen im Tiefflug über die Flugplätze dort hinweggeflogen. Es gibt auch einen Film, wo man das sieht, wie die fliegen also über den Flugplatz hinweg. Die Flugzeuge sind schön stationiert, eines nach dem anderen. Und ein Flugzeug nach dem anderen wird vom gleichen Flugzeug abgeschossen und geht in Rauch auf. Und in dem Moment, wo sie das gemacht haben, waren die Piloten unterwegs zu den Flughäfen, um als Luftwaffe aufzusteigen. Also ihre Flugzeuge waren vorher bombardiert, bevor sie überhaupt einsteigen konnten. Ganz dramatisch. Aber das wusste man alles im Westen nicht. Der Westen dachte, jetzt kommt das Ende Israels. Und Nasser hat von Ägypten aus nach Jordanien telefoniert: König Hussein, du musst unbedingt in den Krieg eintreten. Wir haben gewaltige Erfolge. Das ist eine Lüge. Und Hussein wurde gewarnt von Israel: Wenn du eingreifst, wird das schwere Konsequenzen haben für dich. Er hat aber der Lüge geglaubt und dann begann er von Ost-Jerusalem, mit dem Tempelberg, da begann er mit schweren Waffen auf die andere Seite der Mauer hinüber zu schießen. Und dann bekam ein Fallschirmspringertrupp den Befehl, Altstadt und Tempelberg einzunehmen. Das war am dritten Tag, am Mittwoch, in einer sagenhaften Aktion sind die dann von Norden her durch das Stephanstor in die Altstadt eingedrungen und haben den Tempelberg samt der ganzen Altstadt erobert. Und dann am Schabbat war Ruhe, am Samstag. Also unglaublich. Und was man damals im jüdischen Volk empfunden hat, als man zurückkehrte nach Zion, nach 2000 Jahren, das kaum, gefühlsmäßig kann man das kaum nachvollziehen. Und darum wurde dann 1980, also die Mauer war schon längst abgerissen, Jerusalem vereinigt, aber 1980 wurde in der Knesset das Jerusalemer Gesetz absolviert. Das bedeutete die Annektierung Ostjerusalems. Es ist kein besetztes Gebiet, sondern es gehört 100% zu Israel. Wird nie mehr zurückgegeben und man hat Jerusalem als ewig unteilbare Stadt erklärt. Das war 1980, jetzt sind wir im Jahr 2000. Und die ganze Welt sagt, die Stadt muss geteilt werden. Was würden die Deutschen sagen, wenn man sagt, Berlin muss geteilt werden? Ja, gut, das zeigt so die Dramatik, die da zum Ausdruck kommt. Und der ganze Psalm geht darauf hinaus, ich will beten und das Beste suchen für Jerusalem, dass Jerusalem echte, wirkliche Wohlfahrt und echten Frieden genießen darf. Wir gehen weiter zu Psalm 123. Also gehen wir wieder eine Treppe höher, ja, im Frauenvorhof. Ein Lied der Hinaufzüge. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, Also sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt. Reichlich ist unsere Seele gesättigt von dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hoffärtigen. Wir sehen, dieser Psalm schließt gewissermaßen an 121 an. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Und jetzt, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Hier haben wir wieder verschiedene Schlüsselwörter. Ein Schlüsselwort ist Augen, das viermal vorkommt. Meine Augen zu dir, wie die Augen der Knechte, wie die Augen der Magd. Also sind unsere Augen. Dann haben wir ein Schlüsselwort gnädig. Dreimal in den Versen 2 und 3. Bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, sei uns gnädig. Und dann das Wörtchen bis. Es kommt zwar nur einmal vor, aber im ganzen Psalm ist das ein Schlüssel, um den Psalm überhaupt zu verstehen. Denn all dieses Schauen auf Gott geht letztlich darauf, bis, das ist das Ziel der Verse 1 bis 3, bis der Herr gnädig ist. Das Wörtchen bis weist hin auf eine bestimmte Zeit, wo Gott endlich Israel Ruhe geben wird. Aber wann ist diese Zeit? Schon die Jünger haben den Auferstandenen gefragt, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich, das Königreich, wieder her? Das war in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Und dann hat der Herr gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, oder wörtlich sogar zu erkennen, überhaupt dazu zu kommen, das zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Der Herr hat ihnen also nicht gesagt, wann das Bis ist. Sie wollten das gerne wissen. Aber nun ist es höchst bemerkenswert, wie in anderen wichtigen prophetischen Schriftabschnitten dieses Bis vorkommt. Matthäus 23, Vers 39. Wo der Herr Jesus so über Jerusalem klagt, kurz vor seiner Verwerfung und Kreuzigung. Ich lese Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, das ist das Tempelhaus, wird euch Wüste gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Er sagt voraus, Jerusalem, euer Tempel wird verwüstet und ihr werdet mich dann nicht mehr sehen, bis der Moment kommt, wo ich wieder erscheine und ihr mich willkommen heißen werdet mit dem Psalm 118, gepriesen oder willkommen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Nun, dieses Wort, von nun an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, das ist die Zeit, wenn der Herr Jesus kommt für Israel, wenn er dann willkommen sein wird. Dasselbe bis in Lukas 13, 35, das ist eine Parallelstelle. Dann Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen, es geht um das Jahr 70, Zerstörung Jerusalems. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Vers 27, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Also da haben wir wieder dieses Bis, die Zerstreuung der Juden unter den Völkern, bis an die Zeit kommt, wo er die Herrschaft antreten wird. Und ich habe auf dem Blatt jetzt noch weitere Stellen angegeben, die kann man für sich selber lesen, wo überall dieses Bis in der Prophetie eine große Rolle spielt. Jetzt das Bild von Psalm 123, Vers 2. Dieses Blicken auf die Hand des Herrn, das muss man aus der Kultur heraus erklären. Früher war das so, das gibt es manchmal noch in gewissen ganz guten Restaurants, wenn Knechte oder Mägde nichts zu tun hatten, dann standen sie bereit und schauten immer auf die Hand des Herrn oder auf die Herrin, bis sie ein Handzeichen gab. Und dann wurde sofort gearbeitet. Also man war nicht mit irgendwas beschäftigt, sondern immer darauf aus, wenn man nichts zu tun hatte, zu wissen, wann man etwas zu tun hat. Und das ist das Bild. Siehe wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn. Man schaut also immer darauf, bis man einen Wink bekommt. Und so sagt der Psalmist, so schauen wir auf dich, Herr, bis du uns gnädig bist. Bis du quasi das Handzeichen gibst für die Zeit der Gnade, wo uns nun endgültig Befreiung zuteil wird. Und dann in den letzten Versen wird noch gesprochen darüber, wie das jüdische Volk sich bei Gott die Not ausschüttet über diese Verachtung und diesen Spott, mit dem sie gesättigt worden sind. Man denke nur an die Zeit des Dritten Reiches, aber das war ja nur ein Ausschnitt, mit welchen Schimpfnamen Juden betitelt worden sind. Aber sie bringen das alles hier vor Gott und warten, bis er gnädig sein wird. Also Psalm 123 ist das Warten auf die Zeit, bis Gott gnädig eingreift. Jetzt kommen wir zu 124. Wieder eine Treppe höher. Ein Stufenlied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, sage doch Israel, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als die Menschen wieder uns aufstanden, dann würden sie uns lebendig verschlungen haben. Als ihr Zorn gegen uns entbrannte, dann würden uns die Wasser überflutet haben, würde ein Strom über unsere Seele gegangen sein. Dann würden über unsere Seele gegangen sein die stolzen Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns nicht zum Raub gab ihren Zähnen. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sehen gleich, der achte Vers schließt schon wieder an Psalm 121, 2. Also es ist auch darauf zu achten, wie diese Psalmen sich immer wieder aufeinander beziehen, rückbeziehen. Hier wird der Psalm eröffnet mit dem zweimaligen, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre. Und von dem ist dann alles Weitere abhängig. Darum habe ich als Titel gesetzt für diesen Psalm, der Herr ist für uns. Israel drückt also hier aus, wenn der Herr nicht für Israel gewesen wäre, dann wäre Israel durch die Feinde total vernichtet worden. Und das leuchtet uns ein. Gott hat Israel Verheißungen gegeben schon an Abraham, und darum, er war grundsätzlich für Israel und konnte so die Totalvernichtung nie zulassen. Also dieses für uns ist ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir das für uns Christen, denn diese Psalmen sind ja auch direkt für uns geschrieben. Und da lesen wir Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Und so weiter. Hier ist alles abhängig bis zum Schluss des Kapitels von diesem, wenn Gott für uns ist. Darauf gründet sich die Tatsache, dass Gott bereit war, seinen Sohn zu geben. Darauf gründet sich auch die ganze Heilssicherheit und Heilsgewissheit in den letzten Versen von Römer 8. Dass nichts uns je scheiden wird. Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist diese Gewissheit, weil Gott für uns ist und er sich dafür verpflichtet hat. Ich habe schon gesagt, von Jahr 70 nach Christus bis heute ist die Bilanz 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Aber es konnte nicht vernichtet, ausgerottet werden, weil gilt, dass der Herr für Israel ist. Der Psalm ist so aufgebaut, es beginnt zweimal mit wenn nicht, Vers 1, wenn nicht, Vers 2, und dann kommt Vers 3, dann, Vers 4, dann, Vers 5, dann. So ist der Psalm aufgebaut. Und dann haben wir wieder ein besonderes Bild, das uns nicht mehr geläufig ist. Das Bild mit dem Vogelfänger. Vers 7. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge, der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Also Vogelfänger, die mit den Netzen die Vögel einfangen und da hat es ein Loch im Netz und der Vogel kann im letzten Moment noch entrinnen. Das als Bild, wie Gott im letzten Moment noch Ausweg gibt, dass Israel nicht vernichtet werden kann. Zweimal haben wir dann das Wort entronnen bzw. gerettet. Das ist das gleiche auf Hebräisch. Nimlat. Und so kommen wir bereits zu Psalm 125. Ein Lied der Hinaufzüge. Die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um sie her, so ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Denn die Rute der Gesetzlosigkeit wird auf dem Los der Gerechten nicht ruhen, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht. Tue Gutes, Herr, den Guten und denen, die aufrichtig sind in ihren Herzen. Die aber auf ihre krummen Wege abbiegen, die wird der Herr dahinfahren lassen, mit denen, welche Frevel tun. Wohlfahrt, Shalom, über Israel. Wir müssen wieder uns vorstellen, jetzt gehen wir mit den großen Zügen nach Jerusalem hinauf. Und da war immer diese Gegend vor Augen. Der Tempelberg und dann die Berge rundherum. Der Ölberg und so weiter. Und darum auch hier wieder in diesem Psalm, man beschäftigt sich zuerst mit dem Berg Zion. Jedes Jahr, wenn man wieder zum Tempelberg kam, der Berg Zion war immer noch da. Jerusalem ist ein Erdbebengebiet, aber der Tempelberg ist immer noch da seit Jahrtausenden. Er ist irgendwie unerschütterlich, unerschütterlich. Und darum sagt der Psalmist, eigentlich sind alle, die auf den Herrn vertrauen, die sind so wie der Berg Zion. Den kann man nicht erschüttern. Der bleibt. Natürlich, der erste Tempel ist zerstört worden. Der zweite Tempel ist verwüstet worden. Jerusalem ist immer und immer wieder zerstört worden, durch die ganze Geschichte hindurch. Aber der Berg blieb. Und so können Gläubige, die auf den Herrn vertrauen, durch durch schlimme Dinge hindurchgehen, aber sie bleiben so wie der Berg Zion. Der steht heute noch und ist ins Zentrum der Weltpolitik gerückt. Dann kommt ein zweiter Vergleich in Vers 2. Da ist Jerusalem. Zur Zeit von David war Jerusalem ja nur ein kleines Städtchen am Südabhang des Zionsberges. Muss man sich so vorstellen. Und Salomo hat dann die Stadt erweitert nach Norden bis auf die Bergspitze und hat dort auf der Bergspitze, auf dem Felsen, dann den Tempel gebaut. Also jetzt gibt es aber da rundherum um diese Stadt Berge. Jerusalem, Berge sind rings um sie. Und jetzt wird verglichen, eigentlich ist so der Herr wie ein Schutz um die Gläubigen her. Diese schützenden Berge, der Ölberg, dann der Berg, der Nordwesthügel mit Golgatha, der Nordhügel, wo die Teiche Bethesda waren in den Evangelien, Johannes 5, und dann den Südwesthügel, der heute Berg Zion heißt in Jerusalem. Ja, und wenn wir uns das so überlegen, diese Berge haben ja alle eine große Bedeutung. Ich habe schon erklärt, der Ölberg ist der Berg der Weltmission. Dort hat der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1,8 den Auftrag zur Weltmission gegeben. Aber er ist auch der Berg der Wiederkunft Christi zum Gericht, Zacharia 14. Und weiter am Westabhang des Ölberges war ja der Garten Gethsemane. Und dort hat der Herr Jesus in Matthäus 26, 36 den Vater gebetet, wenn es möglich ist, dann soll dieses Leiden von Golgatha an ihm vorübergehen. Und es war nicht möglich. Und der Herr hat dort gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also auf diesem, am Westabhang des Ölberges hat der Herr ganz klar entschieden, ich gehe um jeden Preis nach Golgatha. Und wenn wir dann daran denken, der Südwesthügel, das war der Berg des letzten Abendmahls. Dort war dieser in Lukas 22, 8 bis 23 erwähnte Obersaal, wo der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, bevor er litt. Damit in den weiteren 2000 Jahren seine Nachfolger immer wieder durch dieses Mahl an seine Leiden denken würden. Und dann haben wir den Nordhügel. Zuerst den Nordwesthügel. Noch etwas. Der Südwesthügel ist auch gleichzeitig der Berg des Pfingstereignisses. Dieser Obersaal in Apostelgeschichte 1, 13 und dann dieses Haus in Kapitel 2, 1 bis 4 müssen wir auf diesem Berg ansiedeln. Denn auf diesem Südwesthügel war auch das urchristliche Quartier im ersten Jahrhundert. Man hat dort heute noch eine Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Da ist der Toraschrein ausgerichtet, nicht wie alle anderen Synagogen, zum Tempelberg, sondern nach Golgatha, zum Nordwesthügel. Das ist also eine jüdisch-christliche Versammlungsstätte aus dem ersten Jahrhundert. Und das war also auch der Berg des Pfingstereignisses, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, um die Kraft und Hilfe zu sein für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und er ist immer noch da. Es ist eigentlich eine Beleidigung Gottes, wenn man bittet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann sagt man nämlich, dass das, was wir haben, das ist nichts. Dann verachtet man den Geist Gottes, der da ist. Der Heilige Geist wird erst bei der Entrückung weggehen mit der Gemeinde. Und dann wird er am Anfang des tausendjährigen Reiches wieder neu ausgegossen werden über alles Fleisch. Joel 3. Nach diesen Tagen. Das ist aber nach der Drangsal von Joel 2. Also wer Joel 3 auf heute anwendet, der ist total im Fahrplan durcheinander. Und beleidigt Gott, denn der Heilige Geist ist da. Diese Kraft ist da. Aber wenn wir unser Leben nicht ordnen, immer wieder neu, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Das ist das Problem. Wir müssen unser Leben vor Gott ordnen und Dinge, die uns bewusst sind, in Ordnung bringen, bekennen. Und dann kann der Heilige Geist ganz normal wirken. Da müssen wir kein Theater und kein Trara machen. Das kommt automatisch. Aber das ist die Voraussetzung. Nun, das ist der Berg des Pfingstereignisses. Die Kraft Gottes für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Dann haben wir den Nordwesthügel. Das ist der Berg mit Golgatha. Matthäus 27, Vers 33. Dort hat der Herr Jesus Frieden mit Gott gemacht. Und dann haben wir noch den Nordhügel mit Bethesda, wo der Herr Jesus gezeigt hat, dass wir Menschen, die unfähig sind, von unserer Sünde geheilt zu werden, weil wir Gelähmte sind in Bezug auf Gott. Wir können Gottes Gebote nicht befolgen aus unserer Kraft. Wir können nicht wandeln nach Gottes Geboten. Aber der Herr Jesus hat in Bethesda diesen Gelähmten geheilt. Und jetzt sehen wir all diese Berge rund um Jerusalem her, sprechen von Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Und dann kommt noch etwas dazu. In Hesekiel 40 bis 48 wird doch der Tempel des tausendjährigen Reiches beschrieben, den der Herr Jesus, der Messias, einmal bauen wird. Und der äußerste Vorhof wird 1,5 auf 1,5 Kilometer sein. Also 500 Ruten auf 500 Ruten. Hesekiel 42, Vers 20. Aber das bedeutet, dass einmal all diese Berge rundherum in den Tempelberg integriert werden. Dass also die Plattform so erweitert wird, wie man das früher beim Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, da hat man ja den Berg mit Bethesda hat man integriert, indem man das Bethesda-Tal dazwischen aufgeschüttet hat. Und das wird geschehen mit allen diesen Bergen, die werden alle ausgeglichen werden, sodass der Vorhof der Heiden im tausendjährigen Reich all diese Berge mit einschließt. Das heißt, der Golgatha-Felsen wird dann in den Vorhof des neuen Tempels kommen. Als Gedächtnis für die Heilstat Gottes für alle Völker. Und dann haben wir Psalm 125, 3 bis 5, die Aussicht, dass im Blick auf den Frieden für Israel Gott einmal alle Ungerechtigkeit bestrafen wird und die Gläubigen belohnen wird. Ja, bevor wir eine Treppe höher gehen, gehen wir jetzt in die Pause. Und zwar eine wichtige Pause von einer halben Stunde. Psalm 126, ein Lied der Hinaufzüge. Als der Herr die Gefangenschaft oder das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Führe unsere Gefangenen zurück, Herr, gleich Bächen im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel, tragend seine Garben. Wir haben bereits schon über Vers 1 gesprochen. Ich habe erklärt, dass dieser Ausdruck ein technischer Ausdruck ist aus der Prophetie. Das Schicksal wenden, das Schicksal Judas, das Schicksal Israels, das Schicksal Zions hier. Dieser Psalm zeigt, dass Gott das Geschick Zions, des Tempelberges, zum Erstaunen für Israel und die Völker vollständig wenden wird. Eine Teilerfüllung haben wir bereits erlebt. Die Befreiung des Tempelberges im Sechstagekrieg 1967. Und wenn man die Bilder sieht von der Eroberung und dann diese Eroberer oben auf dem Tempelberg, wie die strahlen, dann sieht man genau diesen Vers vor sich. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Und effektiv unter den Völkern hat man in aller Welt eben erkennen müssen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Aber die vollständige Befreiung steht noch bevor bei der Wiederkunft des Messias Jesus. Jesaja 31, 4 bis 5 haben wir heute schon gelesen, wie der Herr selber auf dem Berg Zion kämpfen wird und Jerusalem schonen, befreien und erretten wird. Dann kommt dieses Gebet in Vers 4, führe unsere Gefangenen zurück. Nun, immer noch gibt es so viele Juden in aller Welt, in der Zerstreuung. Wenn man denkt, in den USA allein sind es Millionen. Es ist erst ein Teil zurückgekehrt. Und so sieht man die Bitte der Zurückgekehrten, führe unsere Gefangenen zurück. Und dann wird ein Vergleich wieder gemacht. Herr, gleich Bächen im Negev. Vielleicht ist man ihn übersetzt im Mittagslande. Im Hebräischen steht Negev. Das ist also das Südgebiet von, das trockene Südgebiet von Israel, die Negev-Wüste. Nun, auch hier ist es wieder nötig, dass wir ein solches Bild, wie die früheren Bilder, klären. Und man kann es nur verstehen, wenn man den Negev kennt und wie dort so die Umstände sind. Im Winter haben wir ja in Israel die Regenzeit. Und da beginnt die Wüste Judäa zu blühen und auch der Negev. Voller Blumen ist die Wüste. So im Februar ist die allerschönste Zeit im Negev. Das ist die Zeit, wo dann die Wadis, also diese trockenen, meistens trockenen Bäche, eben diese Winterbäche, Wasser bekommen. Im Negev ist es ganz speziell, da sieht man, man sieht ja dort sehr gut in die Weite und sieht alles voller kleiner Bäche, die sich aber nach und nach miteinander verbinden und in noch viel größere, massive Flüsse sich dann vereinigen. Das ist ganz typisch für den Negev. Dieses Bild findet man nicht in der judäischen Wüste. In der judäischen Wüste hat man einfach die Wadis, so jeder Winterbach für sich. Aber im Negev, also über große, weite Gebiete hinweg, dieses sich vereinigen von kleinen Bächen zu großen Strömen. Das wird hier als Bild gebracht für die Rückführung aus der Zerstreuung. Und genau so ist es geschehen ab 1882 bis heute schon. Und es geht weiter. Da hat eine erste Aliyah begonnen, und das hat wieder eine zweite gefördert, eine weitere. Und so flossen gewissermaßen diese kleinen Ströme, diese Wadis zusammen zu einem Strom, der sich gewissermaßen im Land Israel eben so vereinigte. Da können wir diese jüdischen Einwanderungswellen ab 1882 bis heute und dann noch darüber hinaus angesprochen sehen. Und dann wird allgemein gesagt, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Israel hat in der ganzen Geschichte so viel Tränen gesehen. Aber die Hoffnung ist hier ausgesprochen, einmal kommt die Zeit, wo diese Tränen vorbei sein werden, wenn der Messias kommt. Und dann wird der große Jubel entstehen, dann, wenn Zion endgültig und völlig befreit ist. Wir wissen ja, 1967 wurde der Tempelberg erobert, 1980 wurde der Tempelberg annektiert, aber heute die ganze Welt drückt und macht, dass das jüdische Volk den Tempelberg wieder hergibt. Also die volle Befreiung des Tempelberges, die wartet, die lässt noch auf sich warten. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und dann kommt plötzlich ein geheimnisvoller Er. Er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Wer ist dieser Er? Das ist der Wichtigste in der ganzen Geschichte, ganzen Heilsgeschichte. Der Herr Jesus in Johannes 12, Vers 24 sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So ist der Herr Jesus unter Weinen aus Zion hinausgeführt worden. Er wurde ja auf dem Tempelberg Zion, wurde er vom hohen Priester zum Tod verurteilt. Und dann kam die ganze Leidensgeschichte. Er ging hinaus vor die Tore Jerusalems. Er geht weinend hin, tragend den Samen zum Säen. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und durch sein Erlösungswerk hatte er eine so reiche Frucht von Millionen von Erlösten zustande gebracht. Er kommt heim mit Jubel, tragend seine Garben. Nun, das wird hier in Verbindung mit dem Zionsberg gebracht, denn das steht ganz zentral. Dort wurde der Erlöser zum Tod verurteilt, aber so hat er die Grundlage gelegt für diesen künftigen Jubel. In Hebräer 5, Vers 7 wird ausdrücklich gesprochen, wie der Herr Jesus mit starkem Geschrei und Tränen Gott gebetet hat, er möge ihn aus dem Tode zu erretten. Es steht nicht ihn retten vor dem Tod, sondern aus dem Tod, also unter starkem Geschrei und Tränen. Da denken wir speziell an Gethsemane, hat er Gott gebetet, ihn aufzuerwecken, was am dritten Tag dann geschehen ist. Wir gehen zu Psalm 127. Ein Lied der Hinaufzüge von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, vergebens arbeiten daran die Bauleute. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, vergebens wacht der Wächter. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, spät aufbleibt, das Brot der Mühsal esst. Also gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht, wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Wie gesagt, etwas Besonderes, ein Psalm von Salomo. Er war ja der Erbauer des ersten Tempels auf Zion. Und hier wird betont, dass der Mensch aber das Tempelhaus Gottes nicht bauen kann, wenn nicht Gott selber das Gelingen gibt. Und Jerusalem, die Stadt, kann nicht in Sicherheit gebracht werden, wenn nicht Gott das Gelingen gibt dafür. Und aus dieser Erfahrung heraus wird das verallgemeinert, dass es allgemein so ist, man kann früh aufstehen, bis spät aufbleiben, man kann wirklich arbeiten wie ein Verrückter und es bringt nichts. Anderen kann Gott das geben, sogar im Schlaf. Und hier haben wir gewissermaßen das Geheimnis der Fruchtbarkeit im Arbeiten. Das ist effektiv ein Geheimnis. Ich denke immer wieder mal über das Thema nach. Manchmal kann man so viel arbeiten und es kommt nichts dabei heraus. Und manchmal ohne viel Anstrengung und es gelingt alles. Ist doch eigenartig. Wir denken immer, je mehr Zeit wir haben, desto mehr Ergebnis. Und wir merken genau, dass manchmal brauchen wir ganz wenig Zeit und es kommt zu viel Ergebnis. Und manchmal haben wir ganz viel Zeit zum Arbeiten und es bringt nichts. Es ist ein göttliches Geheimnis dahinter. Und das wird hier angesprochen. Gott kann und sogar im Schlaf das geben, was wir mit Arbeiten nicht hinkriegen. Es ist kein Aufruf zum Müßiggang hier. Denn der 2. Thessalonicher Brief sagt klar, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist klar. Aber es wird hier gezeigt, wer meint, eben so viel krüppeln zu müssen, damit das Ziel erreicht wird, der sieht gar nicht, dass ein Geheimnis im Zeitmanagement liegt. Ein göttliches Geheimnis. Also Gott kann uns auf wunderbare Art Gelingen geben. Und hier ist schön, wenn es heißt, also gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Geliebter heißt auf Hebräisch Jedid. Und das ist eine Anspielung auf den zweiten Namen Salomos. 1. Samuel 12, Vers 24 bis 25 berichtet, wie David seinem Sohn den Namen Shlomo, Salomo, der Friedliche, gegeben hat. Aber dann ließ Gott durch einen Propheten ausrichten, nenne ihn Jedid Yah. Das ist der Geliebte des Herrn. Jedid Yah, der vom Herrn Geliebten. Und hier haben wir seinem Geliebten Jedid. So gibt er dem Jedid im Schlaf. Also eine Anspielung auf Salomo und das Gelingen, das Gott ihm gegeben hat beim Tempelbau. Und ausgehend von dem Wunder der Fruchtbarkeit beim Arbeiten, wird dann verwiesen auf das Wunder der Fruchtbarkeit im Zusammenhang mit Nachkommen. Vers 3, 4 und 5. Und auch das ist etwas, was Gott in seiner Souveränität gibt. Es gibt Menschen, die möchten gerne Kinder und sie bekommen keine. Und andere bekommen vielleicht eins nur, andere nur zwei, andere noch mehr. Es liegt ein Geheimnis dahinter, dass Gott in seiner Souveränität das bestimmt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo man denkt, alles ist machbar. Das sehen wir in diesem Psalm. Nein, das ist alles abhängig von Gottes souveränem Handeln. Aber es wird hier deutlich gesagt, das Nachkommen haben, das Kinder haben, das ist ein Geschenk Gottes, ein Segen von ihm. In unserer kinderfeindlichen Welt ist das natürlich für uns ein ganz wichtiger Psalm, der da Gegengewicht verleiht. Dann kommen wir zu Psalm 128. Das Thema ist hier der Segen von Zion aus. Glückselig ein jeder, der den Herrn fürchtet, der da wandelt in seinen Wegen, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Glückselig wirst du sein und es wird dir wohlgehen. Deine Frau wird gleich einem fruchtbaren Weinstock sein im Innern deines Hauses. Deine Söhne gleich Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Siehe, also wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Segnen wird dich der Herr von Zion aus. Und du wirst das Wohl Jerusalems schauen alle Tage deines Lebens und sehen deiner Kinder Kinder. Wohlfahrt, Shalom über Israel. Wir sehen sofort, dieser Psalm schließt an den vorherigen an. Das macht uns auch deutlich, dass die Abfolge der Psalmen war nie dem Zufall überlassen, sondern in allen Psalmabfolgungen liegt eine göttliche Ordnung. Also hier wird wieder angeschlossen an das Thema Arbeiten und das Thema Nachkommenschaft, das angesprochen wurde in Psalm 127 und hier entwickelt wird. Da haben wir also doppelte Glückseligkeit, Vers 1 und Vers 2. Und es wird betont, dieser Segen geht von Zion aus. Der Hauptblick in diesem Psalm ist bereits auf das tausendjährige messianische Reich, wenn dann der messianische Tempel auf dem Berg Zion sein wird. Und von hier aus wird Gottes Segen gehen auf die ganze Welt. Und die ganze Sache mit der Nachkommenschaft ist deswegen wichtig, weil Gott Israel in der Zukunft eine große Fruchtbarkeit schenken wird. Das wird ausdrücklich erwähnt in Jesaja 49, wo Gott sagt, Vers 19, denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land. Ja, nun wirst du zu enge werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden ferne sein. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mache mir Platz, dass ich wohnen möge. Und du wirst in deinem Herzen sprechen, wer hat mir diese geboren, da ich doch der Kinder beraubt und unfruchtbar war, verbannt und umherirrend. Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben. Diese, wo waren sie? Also Gott verspricht Israel eine große Nachkommenschaft als Ersatz für die Kinderberaubung in der Vergangenheit. Und denken wir daran, in der Zeit des Dritten Reiches, 1 Million Kinder sind ermordet worden. Das ist so ergreifend in Yad Vashem, in diesem Gedenkmuseum in Jerusalem. Man hört in diesem dunklen Raum, wo man 1 Million Sterne sieht, hört man dauernd die Namen von kleinen Kindern, die ermordet worden sind. Heißt es zum Beispiel Samuel, so und so, geboren und 12 Jahre alt. Und dann kommt wieder ein anderes Kind. Die ganze Zeit hört man das. Und Gott verspricht hier diese Fruchtbarkeit in Psalm 128, diesen Segen von Zion aus, als Erstattung für all dieses Leid des Kinderverlustes. Und darum wird auch gesagt in Vers 6, und sehen wirst du deiner Kinder Kinder. Also hier wird auch betont in Vers 2 der Segen der Arbeit. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir arbeiten dürfen. Der Segen der Nachkommenschaft. Und schön sind die Bilder. Für die fruchtbare Frau wird hier der Weinstock, der im Begriff der Fruchtbarkeit ist, mit den Trauben. Und für die Söhne wird gebraucht der immergrüne und sich durch Ableger weiterpflanzende Ölbaum. Ganz interessant, dass eben hier die Kinder mit Ölbaumsprossen verglichen werden. Denn die Ölbäume sind immergrün und weiter, sie können sich auch durch Ableger können sie sich weiter pflanzen. Also da hat in dem Ölbaum steckt eine ganz besondere Fruchtbarkeit. Man kann den Ölbaum zerstören und plötzlich kommt wieder ein Ableger, der das Leben dieses Ölbaumes trotzdem weiterführt, obwohl der Ölbaum abgeschlagen war. Wir gehen zu Psalm 129. Das Thema ist hier Israels Leidensgeschichte von Ägypten bis in die Endzeit. Ein Lied der Hinaufzüge. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Sage doch Israel. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Dennoch haben sie mich nicht übermocht. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Der Herr ist gerecht. Er hat durchschnitten das Seil der Gesetzlosen. Mögen beschämt werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Mögen sie sein wie das Gras der Dächer, welches verdorrt, ehe man es ausrauft. Womit der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch der Gabenbinder seinen Schoss. Und die Vorübergehenden sagen nicht, des Herrn Segen über euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Hier wird gesprochen über Israels Jugend. In Jeremia 2, Vers 2 wird von der Zeit des Auszuges aus Ägypten gesprochen als von der Jugendzeit Israels. Wir können sagen, Israel ist bedrängt worden von Ägypten an, wo die erste Judenvernichtung gewissermaßen stattgefunden hat. Und durch die ganzen 3500 Jahre finden wir das. Und Israel kann sagen, immer wieder haben sie mich bedrängt. Dennoch haben sie mich nicht übermocht. Vers 2. Dann der Vers 3 ist besonders bewegend. Da sehen wir die Leiden Israels, aber ganz besonders in einem Juden. Und zwar in dem Herrn Jesus. In Johannes 19, Vers 1 wird auch berichtet, wie Pilatus ihn geißeln ließ. Und die Geißeln der Römer waren nicht nur Lederriemen, sondern an ihren Enden waren oft Widerhaken befestigt oder metallene spitze Teile. Wenn jemand gegeißelt wurde, so wurde der ganze Rücken in eine blutige Masse verwandelt. Es wird so sachlich nüchtern beschrieben, Johannes 19, Vers 1, Pilatus ließ ihn geißeln. Und das war genau das. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Und in diesem Psalm wird in Verbindung mit der Leidensgeschichte Israels und des Messias besonders die Zionshasser erwähnt, in Vers 5. Und wenn wir denken, all dieser Widerstand heute gegen den jüdischen Besitz von Zion ist eigentlich ein Zionshass. Was den Islam charakterisiert und auch die UNO und so weiter, das ist Zionshass. Und hier in diesem Psalm wird ganz speziell das Gericht Gottes ausgesprochen über die Zionshasser. Also auch hochaktuell. Und schauen wir uns wieder die Bilder an, die gebraucht werden. Sie sollen sein wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, das man überhaupt nicht gebrauchen kann, nachdem man überhaupt nicht fragt, das niemanden interessiert. Also völlig wertlos. Dann kommen wir zu Psalm 130. Wir sehen, jeder Psalm wäre Stoff für eine halbstündige bis stündige Predigt. Und wir greifen einfach so ein paar Perlen heraus. Psalm 130 habe ich überschrieben mit Israel braucht Sündenvergebung. Ein Lied der Hinaufzüge. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, merkst auf die Ungerechtigkeiten, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Ich warte auf den Herrn. Meine Seele wartet und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist Güte und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Ungerechtigkeiten. Nicht wahr? Wenn wir wieder achten auf Schlüsselausdrücke, so merken wir sofort, dass es hier um das Problem der Sünde geht. Es wird gesprochen über Ungerechtigkeiten, über Vergebung, über Güte, über Erlösung und über Erlösen. Und wir finden hier ein Problem, das so im Gegensatz steht zu dem Feindeshass. Das war ein Problem für Israel in der ganzen Zeit. Aber hier haben wir ein Problem, das aus dem Herzen selber hervorkommt. Das Sündenproblem. Und hier wird gezeigt, nur Gott kann das Sündenproblem lösen. Und Israel harrt in diesem Psalm auf Gott, der ein Gott der Vergebung ist. Und dieses Warten wird hier verglichen wie das Warten der Wächter, Stadtwächter, auf den Morgen. Die warten, bis endlich die Sonne aufgeht. Und da ist es doch interessant zu sehen, dass in Malachi 4,2 und nach anderer Zählung 3, Vers 20 die Wiederkunft Christi als Aufgang der Sonne beschrieben wird. Es wird dort gesprochen von der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird für Israel, mit Heilung für Israel. Das ist also das Harren auf das Kommen des Messias, der schließlich Israel auch das Problem der Sünde lösen wird. Und wir sehen nicht durch Gesetz, sondern durch Gnade, Güte. Nicht durch Leistung, sondern rein aus Gnaden allein. Und für uns nun ist es interessant, dass im Neuen Testament, da nennt der Herr Jesus sich in Offenbarung 22, Vers 16, in Verbindung mit seiner Wiederkunft sagt er, ich bin der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern, die Venus, wenn die aufgeht in der Nacht, dann weiß der Astronom, dass jetzt bald der Morgen kommt. Aber es ist noch Nacht. Die Sonne ist noch nicht über dem Horizont erschienen. Und 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, wir sollen auf das prophetische Wort achten, wir Christen, bis der Morgenstern aufgeht. Das heißt, bis der Herr Jesus Christus kommt zur Entrückung. Und das ist noch vor der Wiederkunft, wenn er kommt als Richter der Welt, die Sonne der Gerechtigkeit. Da haben wir die Wiederkunft Christi noch in der Dunkelheit. Plötzlich kommt sie unerwartet und dann geht die Nacht weiter. Das ist die Drangsalszeit und nachher kommt der Herr Jesus sichtbar für Israel. Also das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Wir als Christen warten auf das Kommen des Herrn Jesus als Morgenstern in der Nacht und Israel wird dann warten, wie die Wächter warten auf den Morgen, bis die Sonne der Gerechtigkeit sichtbar für die ganze Welt erscheint. Ich glaube, wir alle haben den Aufgang der Venus verpasst diese Nacht, oder? So verpasst bei der Entrückung die große Masse der Welt diesen Moment. Plötzlich sind sie weg. Aber wenn der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist er so offensichtlich wie der Sonnenaufgang heute Morgen. Wir kommen zu Psalm 131. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Herr, nicht hoch ist mein Herz, noch tragen sich hoch meine Augen. Und ich wandle nicht in Dingen, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und gestillt? Gleich einem entwöhnten Kind bei seiner Mutter. Gleich dem entwöhnten Kind ist meine Seele in mir. Harre, Israel, auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Da sind wir deutlich eine Treppenstufe höher als im Psalm 130, wo es um das Problem der Ungerechtigkeit und der Vergebung ging. Aber jetzt geht es um Demut und völlige Ruhe in Gott. David sagt, mein Herz ist nicht hochmütig. Das ist genau das Gegenteil, was wir von Natur sind. Wir sind rebellische, stolze Menschen von Natur. Aber was Sündenvergebung, die wirklich erfahren ist, bewirkt, das ist Demut. Dass wir sehen, wir sind so klein und Gott ist so groß. Das führt zu echter Demut. Und so wird auch in Römer 12, Vers 3 gesagt, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als zu denken sich gebührt. Und dann in Römer 12, 16 wird gesagt, dass wir nicht auf hohe Dinge sinnen sollen. Und dann sagt David, ich habe meine Seele beschwichtigt wie ein entwöhntes Kind. Was ist ein entwöhntes Kind? Wir haben das 6-mal erlebt. Die meinen, sie kommen nicht aus ohne Milch während der Zeit des Stillens. Und dann werden sie abgestillt. Und dann können sie bei der Mutter sein und gar kein Thema mehr. Also Entwöhnung ist der Zustand, ist eine Reifung, die da erreicht ist. Ein erster Ablösungsprozess, kann man sagen. Wichtig. Wir gehen von klein auf einen Schritt um den anderen in der Entwicklung. Ein Ablösungsprozess und die Kinder wissen plötzlich, also Wissen in Anführungsstrichen, was früher unentbehrlich zu sein schien, darauf kann ich heute verzichten. Das ist aber eine Entwicklung. Und so verstehen wir auch, warum Abraham in 1. Mose 21, als Isaak entwöhnt wurde, die haben ein Fest gefeiert. Wer von uns hat ein Fest gefeiert, als bei jedem Kind, das entwöhnt worden ist? Aber eigentlich eben wäre das durchaus nach dem Beispiel von Abraham angebracht, denn es ist etwas Schönes. Jetzt ist das Kind schon wieder einen Schritt weiter. Wir haben also die Tendenz, wir möchten gerne, dass die Kinder so lieblich bleiben wie ganz am Anfang. Aber eigentlich ist es so, dass wir uns für jeden neuen Entwicklungsschritt wieder neu an den Besonderheiten freuen sollen. Nun, hier, David vergleicht sich mit einem entwöhnten Kind und er kann gewissermaßen so ruhig sein in Gott und auf Dinge verzichten, die für ihn früher unverzichtbar schienen. Und da können wir uns natürlich auch fragen, was können das jetzt ganz konkret für uns für Dinge sein, auf die wir eigentlich verzichten können? Früher war das irgendwie unverzichtbar, aber heute können wir das, weil wir einfach eine Ruhe in Gott erleben. So ganz im Sinn, wie Augustin, der gesagt hat, Herr, das Herz des Menschen ist unruhig, bis es ruht in dir. Dann kommen wir zu 132. Zion, der auserwählte Berg für den Tempel. Ein Lied der Hinaufzüge. Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal, welche dem Herrn schwur, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich schlaf, gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr, das heißt von der Bundeslade, in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gefilde Jaars. Lasst uns eingehen in seine Wohnung, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Stehe auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Lass deine Priester bekleidet werden mit Gerechtigkeit und deine Frommen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten oder deines Messias. Der Herr hat dem David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, welche ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, immer da. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Und seine Priester will ich bekleiden mit Heil und seine Frommen werden laut jubeln. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte zugerichtet meinem Gesalbten oder meinem Messias. Seine Feinde will ich kleiden mit Schande und auf ihm wird seine Krone blühen. Wir haben gesehen, wie zentral der Zionsberg ist für die Stufenlieder. Und hier wird nun betont, dass der Herr Zion auserwählt hat. Mose, ich habe das unter Punkt 3 hier erwähnt, hat den auserwählten Ort für die Opfer 21 Mal angekündigt. Ich habe hier alle Stellen angegeben. Aber nie hat Mose gesagt, wie dieser Ort heißt. Es vergingen Jahrhunderte, bis David Jerusalem, diese jebusitische Enklave, erobert hatte. Und dann wurde ihm prophetisch geoffenbart, das ist der Ort. Und darum hat David sich dann so die Mühe gegeben, alles vorzubereiten für den Tempelbau. Aber Gott hat ihm sagen lassen durch Nathan, du sollst das nicht tun. Das soll dann dein Sohn Salomo ausführen. Aber das war Davids tiefer Wunsch, Gott einen Tempel auf dem Zionsberg, dem Berg, den er erwählt hat, hier nach Vers 13, zu bauen. Also der Herr hat Zion erwählt. Und interessant, hier steht, nicht für 1000 Jahre, sondern wir haben hier gelesen, dies ist meine Ruhe immer da. Der erste und zweite Tempel war während 1000 Jahren auf dem Zionsberg. Aber Gott hat gesagt, hier will ich wohnen, immer da. Das ist auch wieder so eine Stelle, die zeigt, dass es einen dritten Tempel geben wird. Ein dritter Tempel muss kommen. Denn Gott hat gesagt, das ist der Ort, wo ich wohnen will, immer da. Und das Allerheiligste war auf dem Felsen in der Oma-Moschee. Also die ist am falschen Ort, so oder so. Und hier konzentriert sich die Weltpolitik heute. Die Welt vereinigt sich mehr und mehr gegen Gottes Auserwählung von Zion als seinen Ort für den Tempel. Nicht wahr? David hat ja den Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen, was hier zum Ausdruck kommt. In 2. Samuel 7, 1 bis 7 wird das auch so schön beschrieben. David hatte diesen Wunsch. Aber Gott sagt ihm, nein, du sollst mir dieses Haus nicht bauen. Aber ich will ein Haus für dich bauen. Und das ist ein Wortspiel, weil Haus, Bayit auf Hebräisch, kann bezeichnen das Tempelhaus, aber es kann auch eine Dynastie bezeichnen. Also eine Familie. Und Gott sagt, ich will dir, David, eine Dynastie bauen, ein Haus. Und aus dieser Dynastie sollte dann der König Israels kommen, der Messias. Und wir wissen ja, dass der Herr Jesus eben von David direkt abstammt durch Maria. Also Gott sagt auch hier als Antwort auf den Wunsch Davids, Vers 11, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Und das weist hin auf den Messias, der durch Maria ein direkter biologischer Nachkomme von David war als Mensch. Vielleicht noch eine Erklärung zu diesem geheimnisvollen Ausdruck. Es wird gesagt in Vers 6, siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gefilde Jaars. Das ist eine poetische Umschreibung von Kiriat Jearim. Jaar heißt Wald, Jearim heißt Wälder. Und in Kiriat Jearim war ja eine Zeit lang die Bundeslade stationiert. 1. Chroniker 13, Vers 6. Und David hatte dann den großen Wunsch, die Bundeslade aus Kiriat Jearim hinüberzuführen nach Jerusalem zum Tempelberg. Ja, und so kommen wir zu Psalm 133. Wir kommen immer mehr zum Höhepunkt. Zweitletzte Stufe. Ein Lied der Hinaufzüge von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Wir kennen diesen Psalm gut, nicht zuletzt durch ein berühmtes israelisches Lied. Hinematov umanaim shevedachim gam yachat. Das ist dieser erste Vers. Siehe, wie gut und wie lieblich. Im Hebräischen umfasst dieser Vers 3x3 Wörter und 3x3x3 Buchstaben. Gut. Nicht, dass man dauernd den Zahlen nachrennen soll. Aber hier ist es irgendwie doch auffällig, denn wir haben doch in Johannes 17 gesehen, wie der Herr Jesus die Einheit in der Gottheit vergleicht mit der Einheit im Volk Gottes. Und hier dieser wunderbare Vers, der so schön die Beziehung des Volkes Gottes untereinander beschreibt, ist durch die Zahl 3 förmlich charakterisiert. Übrigens, ich habe ein Wort hier in diesen neun Wörtern schwarz herausgestrichen. Sieht man das? Gam. Und warum? Weil das normalerweise in den Bibelübersetzungen nie übersetzt worden ist. Das heißt nämlich auch. Und irgendwie haben die Übersetzer immer Probleme gehabt, da sollen wir mit dem auch anfangen. Das passt doch gar nicht. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Und es kam einem irgendwie zu viel vor und so hat man das im Deutschen normalerweise gar nicht wiedergegeben. Aber hier folgt auf dem Blatt wörtlich, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Hier ist guter Rat teuer. Was bedeutet das? Es bedeutet dies. Brüder, es geht um Brüder, die gehören doch sowieso verwandtschaftlich zusammen. Aber ob Brüder denn auch wirklich miteinander etwas zu tun haben wollen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Dass es einen Zusammenhalt innerhalb eines Volkes gibt, das ist gar nicht selbstverständlich, auch wenn man miteinander verwandt ist. Und darum heißt es hier, in dem Sinn, gut und lieblich ist es, wenn zu der verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeit, Brüder, auch das einträchtige Zusammensein kommt. Also das jüdische Volk, manchmal die ersten Siedler, die gekommen sind nach Palästina, die haben miteinander wirklich überhaupt nichts am Hut gehabt. Der ist da, die Gruppe ist da, die anderen sind dort. Die haben überhaupt nicht den Zusammenhalt gesucht. Aber sie waren von der Abstammung her Brüder. Und darum dieser Psalm sagt, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander sitzen. Shevet heißt eigentlich sitzen, kann auch wohnen bedeuten. Aber hier geht es ja nicht um das Wohnen in Zion, sondern wenn sie alle im Tempel zusammen sind und einträchtig beieinander sitzen. Und jetzt kommen zwei ganz eigenartige Vergleiche. Diese Einheit des Volkes wird verglichen wie Öl auf dem Haupt Aarons und wie der Tau des Hermons. Was sollen wir damit? Nun, auch da müssen wir wieder diesen Bildern nachgehen und uns fragen, wie funktioniert das klimatologisch, das mit dem Hermon, und wie ist das mit dem Öl von Aaron? Auf dem Blatt steht 133, 2 und 3. Bei beiden Vergleichen, die mit dem Wort wie eingeführt werden, geht es um eine Flüssigkeit. Zunächst Öl und dann Tau. In beiden Fällen werden durch Flüssigkeit zwei räumlich entfernte Punkte miteinander verbunden. Bei Aaron, der Kopf, da fließt das Öl hinunter über den Bart, aber dann nicht auf den Saum hier, nur beim Halsausschnitt, sondern hier muss man diesen Ausdruck Saum verstehen, den Saum unten bei den Füßen. Das sind so die Extrempunkte, oder? Kopf bis Fuß. Das Öl verbindet also den Punkt da oben durchs Herabfließen über den Bart, über die Kleider bis zum Saum bei den Füßen. Jetzt das Gleiche. Der Hermon im Norden Israels und dann im Süden die Berge Zions. Die werden miteinander verbunden, klimatologisch. So. Der Hermon im äußersten Norden lag ja im Gebiet der 10 Stämme. Die Berge Zions hingegen im Südreich der 2 Stämme. Der Hermon ist heute das Skigebiet von Israel. Also dort gibt es viel Flüssigkeit, viel Wasser. Somit ist der, übrigens der höchste Punkt dieser Kette liegt auf 2814 Metern. Dieses Gebiet ist gewissermaßen ein Feuchtigkeitsreservoir. Und wenn durch klimatologische Vorgänge die Feuchtigkeit des Hermon dann später wieder als Tau auf die Berge Zions fällt, so wird Norden mit Süden verbunden durch eine Flüssigkeit. Aber hier wird es deutlich, hier geht es um die Verbindung der 10 Stämme im Norden mit den 2 Stämmen im Süden. Und dabei haben wir gesehen, nach Salomo wurde ja das Volk Israel gespalten. Und hier geht es darum, wenn die Spaltung des Volkes aufhört, dann kann nämlich der abgespaltene Teil ein Segen, eine Erfrischung werden für die im Süden. Anstatt gespalten zu sein, können sie einander gegenseitig Erfrischung bringen. Und das finden wir so schön, zum Beispiel in der Zeit von Hiskia, ich habe die Stellen hier angegeben, 2. Chroniker 30, da kamen viele Überläufer aus den 10 Stämmen nach Jerusalem und wollten dort Gott anbeten, wie auch die im Süden. Und bei Asa, 2. Chroniker 15, 8 bis 9, kamen wieder Überläufer aus verschiedenen Stämmen. Das war noch früher. Sie kamen nach Süden. Und die haben so zusammen dann in Jerusalem die Einheit erlebt, trotz der Spaltung nach Salomo. Aber die haben ihre Schuld abgesagt, die haben Dinge in Ordnung gebracht und sind so nach dem Süden gekommen. So hat sich das als Volk erlebt, was es Gemeinschaft ist, wenn Spaltung zwischen, gewissermaßen zwischen Gläubigen aufgehoben werden können. Und nochmals zu dem Bild mit dem Aaron und seinem Bart. Das ist fast neutestamentliche Sprache. Also das Volk Gottes wird mit dem Hohenpriester verglichen, mit seinem Körper. Und so wird ein Extremteil, der Kopf, wird verbunden mit dem Öl, mit den Füßen. Und das ist doch irgendwie wie neutestamentlich, denn die Gemeinde, 1. Korinther 12, Vers 13, wird ja bezeichnet als der Leib Christi. Christus heißt der Gesalbte. Messias, der Gesalbte. Da geht es genau um das Öl, das herabfließt und oben mit unten verbindet. Hier geht es auch darum, wenn wir bedenken, das Öl, ein Bild des Heiligen Geistes in der Bibel, der Heilige Geist kann getrennte Gläubige, die zum Leib Christi gehören, er kann sie vereinigen. Nicht durch billige Ökumene und Gleichmacherei äußerlich und so, sondern als ein Werk des Heiligen Geistes. Darum das Öl. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 wird ja vom Herrn Jesus gesagt, er war mit Heiligem Geist gesalbt. Da sehen wir Zusammenhang Öl, Heiliger Geist. Und in der Gemeinde gibt es ja so unterschiedliche Leute. Nach 1. Korinther 12, Vers 13, Sklaven, Freie, Juden, Griechen. Galater 3, 28, Männer, Frauen. Apostelgeschichte 6, 1, Hebräer, Hellenisten. Hebräer, das sind die Inlandjuden, die Hebräisch sprechen konnten. Und die Hellenisten waren Auslandjuden, die stark von der griechischen Kultur geprägt waren. Spannungsfeld. Dann haben wir Barbaren und Skythen in Kolosser 3, Vers 11. Das sind alles so verschiedene Gruppen. Wie können die zusammengefügt sein zu einem Leib? Da sind ja die Probleme sind ja vorprogrammiert. Ja, aber durch den Heiligen Geist kann eben trotz solcher Unterschiede kann die Einheit zum Ausdruck kommen. Und da müssen wir wieder sehen, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander sitzen. Interessant ist noch, der letzte Vers spricht von Leben bis in Ewigkeit. Also auch im Alten Testament wird über das Thema ewiges Leben gesprochen. Nicht erst zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16. Und wir schließen mit der letzten Stufe. Jetzt kommen wir gleich zum Nikanor-Tor, ja? Das uns dann den Zugang zum Tempelhaus gewissermaßen öffnet. Ein Lied der Hinaufzüge. Siehe, preist den Herrn, alle ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Der Herr segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Jetzt geht gewissermaßen mit der letzten Stufe, geht das Nikanor-Tor auf und wir sehen in den Priestervorhof. Ihr Knechte des Herrn, die ihr stehet im Haus des Herrn in den Nächten. Jetzt sind wir oben. Da sehen wir die Priester im Tempel. Aber hier wird gesagt, sie stehen im Haus des Herrn in den Nächten. Und das ist ungewöhnlich. Weil der Tempeldienst war immer tagsüber. Das letzte Opfer, das Abendopfer, wurde um 3 Uhr geschlachtet. Und das schloss dann auch den Tagesopferdienst ab. Das erste um 9 Uhr, das war das Morgenbrandopfer. Und nur zwischen 9 Uhr und 3 Uhr, das war die Zeit des Schlachtens. Und durch die Nacht war der Gottesdienst aus. Übrigens, 9 Uhr, dann ist der Herr Jesus ans Kreuz geschlagen worden. Um 3 Uhr ist er gestorben. Matthäus 27. Also diese Eckzeiten markieren die Eckzeiten des Kreuzes von Golgatha. Aber hier in den Nächten. Nun, es gab ein Fest, wo 24 Stunden am Tag Gottesdienst war. Und das war das freudigste Fest überhaupt, das Laubhüttenfest. Das letzte dieser 3 obligatorischen Feste. Es war das freudigste Fest, weil ein paar Tage vorher war Yom Kippur und das ganze Volk musste Buße tun. Und wenn ein Volk Buße tut, dann kann es sich nachher richtig freuen. Und so feierte man also auch nachts. Dieses Fest wird in 3. Mose 23, Vers 40, wird ausdrücklich gesagt, dass man sich da freuen muss. Und 5. Mose 16, 14 und 15 betont das nochmals zweimal. Man soll sich nur freuen. Und dieses Fest soll gefeiert werden 7 Tage lang. Und so hat man es Tag und Nacht gefeiert. Was macht man nachts, wenn es dunkel ist? Nun, zur Zeit der Evangelien hat man im Frauenvorhof 25 Meter hohe Leuchter gehabt. Und die hat man angezündet. Jede Lampe, es waren immer 4 an einem Lampenständer auf 25 Meter Höhe. Jede Lampe fasste 9¼ Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und dieses Licht vom Tempel hat dann Jerusalem überstrahlt. Und da wurde nachts also gefeiert. Der Herr Jesus war ja auch am Laubhüttenfest in Johannes 7. Und dann in Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und da spielt er an auf das Licht in den Nächten des freudigsten Festes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so enden die Stufenlieder. Wir sind oben angelangt. Die große Freude. Und ist es nicht erstaunlich, nach Sacharja 14, Vers 16 wird das Laubhüttenfest dann für die Völker der Welt das zentrale Tempelfest sein. Jedes Jahr müssen sie aus der ganzen Welt nach Jerusalem reisen. Darum braucht es so einen großen Vorhof, 1,5 auf 1,5 Kilometer. Jedes Jahr müssen sie nach Jerusalem reisen, um dort den Herrn anzubeten auf Zion. So sehen wir, wie also diese Stufenlieder effektiv einen Überblick geben über die ganze Geschichte Israels, wie Gott durch Not zum Licht führt. Und für uns ist es geschrieben, dass wir sehen, wie uns der Herr durch tiefste Not im Leben zum Licht hinführt. Das war auch der Wahlspruch der Hugenotten in dieser schrecklichen Verfolgungszeit der Reformation. Die haben sich immer wieder getröstet mit Post tenebras lux. Nach der Finsternis das Licht. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir noch zusammen beten, dass vielleicht einige Brüder sich ganz kurz im Gebet äußern.